Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts bei teltarif.de. Heute mit etwas Hall, glaube ich, im Hintergrund. Das liegt daran, dass wir nicht im üblichen Podcast-Studio sind, sondern wir sind heute auf der IFA. Ja, für mich immer noch die internationale Funkausstellung in Berlin. Ist sie ja eigentlich auch, wird aber nicht mehr ausgesprochen, der komplette Name, weil die IFA ja mittlerweile viel, viel mehr ist als eine reine Funkausstellung. Früher war ja wirklich Radio und Fernsehen. Das waren die Schwerpunktthemen dieser Messe, die immer so Ende August, Anfang September in Berlin stattfindet. Früher alle zwei Jahre, jetzt schon sehr lange jährlich, ja. Und dass es keine reine Funkausstellung mehr ist, sieht man auch daran, dass wir von teltarif.de sehr intensiv auf der Messe unterwegs sind. Hier zeigt mittlerweile die Deutsche Telekom ihre neuen Produkte, stellt ihre neuen Tarife vor, startet sogar ihr 5G-Netz für Endverbraucher. Hier zeigen Hersteller wie Samsung oder auch Nokia, HMD Global, ihre neuen Smartphones. Bei Amazon, da geht's schon wieder eher um etwas, was dann im Prinzip auch klassisch aus dem IFA-Bereich kommt, Fire TV. Wir kennen alle die Sticks, es gibt mittlerweile neue Produkte. Fire TV wird sogar regelrecht in Smart TV-Geräte integriert. Das heißt, man braucht eben die separate Fire TV-Box nicht mehr. Kommen wir auch gleich zu. Tja, und DAB Plus, das digitale terrestrische Radio. Auch das ist natürlich ein Thema auf der IFA 2019, keine Frage. Die Deutsche Telekom, die hat uns, wenn es um die IFA geht, ja eigentlich schon einige Tage beschäftigt. Wenn man es genau nimmt, sogar um die zwei Monate. Denn die Telekom hat ja im Sommer schon mal 5G gelauncht. Anfang Juli, großer Presserummel in Berlin. Kollege Henning Gajek war seinerzeit vor Ort. Telekom verkündet, ab sofort vermarkten wir 5G. Verträge, Smartphones und von HTC auch einen Router, wenn man zum Beispiel 5G als Ersatz für den Festnetz-Internetzugang nutzen möchte. Tja, das Ganze hatte im Sommer allerdings einen sehr, sehr großen Haken. Es gab die Tarife, es gab die Endgeräte, es gab aber kein Netz, jedenfalls kein Netz, wo die Endverbraucher rein durften. Es gab natürlich ein Testnetz der Deutschen Telekom für 5G, das allerdings nur dafür gedacht war, um halt eben den Technikern des Konzerns schon mal zu ermöglichen, mit der neuen Technologie zu experimentieren, um es eben fit zu machen für die Endverbraucher, aber eben nicht für Endverbraucher gedacht. Tja, das war Stand Sommer zum Vermarktungsstart von 5G. Und das heißt, es gab Tarife und Endgeräte, aber kein Netz dazu. Anders als Vodafone wollte die Telekom ihre Kunden eben nicht ins Testnetz lassen. Vodafone hat ja wenige Tage nach der Telekom dann die 5G-Vermarktung gestartet und auch gesagt, ihr könnt unser Netz auch schon nutzen, das ist richtig. Allerdings funkte das seinerzeit oder funkt es auch heute noch hauptsächlich auf Testfrequenzen. Und, muss man dazu sagen, nicht nur, denn Vodafone hat Telefonica früher von E-Plus gekaufte Frequenzen abgekauft, im 3,5 GHz-Bereich, die E-Plus aber nie eingesetzt hat. Das heißt, Vodafone hatte tatsächlich schon reguläre Frequenzen auch für 5G zur Verfügung, konnte deswegen relativ früh starten und im Prinzip vermarkten, wir sind die Ersten, die 5G in Deutschland anbieten, war ja im Prinzip auch so. Wenn man sich jetzt, wo die Telekom zur IFA mit 5G rauskommt, mal die bei Vodafone gibt es noch keine Karten, wahrscheinlich genau aus dem Grund. Wenn man sich das mal anguckt, muss ich sagen, es gibt doch gewisse Unterschiede. Vodafone hat ganz klar mehr Standorte, an denen 5G verfügbar ist. Mit Standorten meine ich in dem Fall Städte und Gemeinden. Die Telekom ist momentan nur in 5 Städten vertreten, hat dort aber schon nicht nur eine symbolische Basisstation in Betrieb genommen, sondern eben mehrere Sendeanlagen. Allein in Berlin sind 66 5G-Antennen in Betrieb. Und das ist jetzt auch bei weitem noch nicht so, dass die ganze Innenstadt der Bundeshauptstadt mit 5G versorgt wäre. Aber man kann eben doch schon davon sprechen, dass mehrere Stadtteile versorgt werden. Ähnlich in Köln, um nur ein Beispiel zu nehmen. München ist noch ein bisschen dünn dabei, aber da hat man auch von vornherein gesagt, da geht es uns hauptsächlich darum, gewisse Industriegebiete erstmal abzudecken. In Darmstadt, rund um die Telekom-Standorte in der südhessischen Metropole ist man aktiv. In Bonn, natürlich Telekom-Stadt, ist man auch da. Wir haben auf teltarif.de auch eine News veröffentlicht mit den Netzabdeckungskarten. Da sieht man recht gut, wo das 5G-Netz der Telekom momentan schon funkt. Ich muss sagen, das ist durchaus beeindruckend. Wie gesagt, es sind an sich weniger Städte und Gemeinden, dafür aber als bei Vodafone, aber dafür innerhalb dieser Städte und Gemeinden eine deutlich flächigere Versorgung. Tja, 5G, Netzstart, alles gut und schön. Man braucht natürlich passende Tarife. Das hat die Telekom, wie gesagt, im Juli ja schon gemacht. Allerdings waren das zwei relativ teure Angebote. Es gab einen reinen Datentarif als Flatrate für knapp 75 Euro, 10 Euro mehr. Das Ganze für Smartphone-User. Tja, das ist aber was wahrscheinlich Otto Normal 5G-Interessent gar nicht bucht, weil es ihm einfach zu teuer ist. Auch wenn eine echte Flatrate im Telekom-Netz sicherlich reizvoll erscheinen mag. Zur IFA starten jetzt, und zwar heute am Freitag, die echten oder die endgültigen 5G-Tarife vorerst, bis halt irgendwann mal wieder neue Tarife kommen. Und zwar sieht das so aus, dass die bisherigen Magenta 1 oder Magenta Mobil-Tarife jeweils etwa 3 Euro pro Monat, 3 bis 5 Euro pro Monat je nach Tarifstufe teurer werden, dafür deutlich mehr Datenvolumen als bisher bekommen. Und eben den Vorteil mit sich bringen, automatisch 5G mit drin zu haben. Und mir war es gerade schon rausgerutscht, Magenta 1. Mit Magenta 1 kann man das Datenvolumen dann doch mal verdoppeln. Das sorgt dann dafür, dass man im Magenta Mobil L beispielsweise, hatte man bisher 10 GB im Monat zur Verfügung. Mit Magenta 1 Vorteil waren es dann 20 GB. Jetzt sind es von Haus aus schon 24 GB und mit Magenta 1 Vorteil sogar 48 GB. Ist durchaus eine Ansage, muss man sagen. Dazu kommt ja noch die Möglichkeit, Stream-on zu buchen. Das heißt, für verschiedene Dienste dann doch wieder eine echte Flatrate zur Verfügung zu haben. Und das ist natürlich durchaus etwas, was durchaus überzeugt. Auch wenn die Tarife natürlich, muss man auch sagen, nicht günstig sind. Also der günstigste Magenta Mobil Tarifstufe XS ist eingestellt worden, ist jetzt der Magenta Mobil S und der kostet immerhin teure 39,95 Euro im Monat. Es gibt auch nur noch 5 Euro Magenta 1 Rabatt. Also es ist schon nicht günstig. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, das gilt ja für LTE, wenn man sich die Netztests ansieht, die in den letzten Monaten und Jahren rausgekommen sind, genauso wie jetzt für UMTS. Die Telekom ist halt eben auch der Anbieter, der in den Netzauf- und Ausbau wesentlich mehr investiert als die anderen. Und man kann natürlich sagen, ja, die Telekom ist teuer und sie sollen ihre Tarife behalten und dass die neuen Angebote sind ein Schuss in den Ofen oder wie auch immer. Mag alles sein. Natürlich ist eine Telefonica günstiger, Vodafone eigentlich auch nicht, muss man auch dazu sagen. Natürlich bekommt man beim Discounter um die Ecke viele Angebote, vielleicht ähnlich zu einem deutlich günstigeren Preis, aber mit entsprechenden Einbußen. Also ich kann heute noch nicht, wenn ich bei Congstar einen Vertrag abschließe, kann ich heute noch nicht über LTE telefonieren. Ich kann darüber surfen, aber nicht telefonieren zum Beispiel. Das bedeutet, der Rufaufbau dauert länger, ist teilweise auch unzuverlässiger. Ja, also insofern, es ist immer die Frage, was ist einem das Ganze wert? Was braucht man? Wenn ich mich jetzt nur in Berlin oder mitten in Frankfurt oder in München bewege, brauche ich nicht zwingend das Telekom-Netz. Ich bin jetzt hier in Berlin auch testweise mit Webradio, auch in der S-Bahn unterwegs gewesen. Habe das Ganze mal spaßeshalber über O2 gemacht und ich habe keinen einzigen Aussetzer gehabt. Das lief wunderbar, muss man ganz ehrlich sagen. In meiner Heimat im hessischen Spessart geht das mittlerweile auch über O2 bis zu mir nach Hause. 5 Kilometer weiter Richtung Süden gibt es dann bei O2 die erste LTE-Lücke. Bei Vodafone habe ich dort nur Edge zur Verfügung, die Telekom versorgt die ganze Region mit LTE. Das ist eben auch der Unterschied. Man investiert eben auch mehr in den Netzausbau. Wie gesagt, natürlich braucht das nicht jeder Kunde, auch keine Frage. Aber wer eben sagt, ich möchte gerade auch in ländlichen Regionen einen vernünftigen LTE-Ausbau haben, ich möchte jetzt noch gar nicht über 5G sprechen, der kommt eigentlich um dieses Netz, kann man sagen, nicht herum. Wer dagegen hauptsächlich in Ballungsgebieten unterwegs ist, der braucht das sicherlich nicht unbedingt. Aber die Telekom war natürlich oder ist nicht der einzige interessante, wichtige Aussteller auf der IFA. Samsung ist da. Und nachdem wir das Samsung Galaxy Note 10, respektive Note 10 Plus, schon vor einigen Wochen vorgestellt wurde, mittlerweile im Handel ist, dachte man eigentlich, naja, Samsung wird auf der IFA die weiße Ware vorstellen, die vernetzte Waschmaschine, den vernetzten Kühlschrank, wie auch immer. Das sind ja Produkte, die es mittlerweile auf der IFA, früher Funkausstellung, auch zu sehen gibt. Nein, Samsung hat auch tatsächlich neue Smartphones im Gepäck. Zum einen das Samsung Galaxy Fold. Wir haben es ja alle auf dem Mobile World Congress schon gesehen und auf dem Event ein paar Tage vorher sogar schon, wenn man es genau nimmt. Das wurde dann kurzzeitig, wir haben es ja alle mitbekommen, wir haben auf teltarif.de drüber berichtet seinerzeit. Das ganze Gerät wurde zurückgezogen, nachdem es Qualitätsprobleme gab, ziemlich ernsthafte sogar. Mehrere dann geplante oder angedachte Termine sind nicht zustande gekommen und jetzt tatsächlich wird das Samsung Galaxy Fold sogar als 5G-Version auf den Markt genommen. Also es geht heute tatsächlich auf dem koreanischen Heimatmarkt los. In den nächsten Wochen geht es sukzessive weiter. Am 18. September ist Deutschland an der Reihe. Ab dem 18. September gibt es das Samsung Galaxy Fold 5G. Dann auch in Deutschland. Vodafone nimmt als erster Netzbetreiber Vorbestellungen schon entgegen. Dafür hat die Telekom übrigens, wusste ich auch bis zur Pressekonferenz gestern nicht, das Samsung Galaxy Note 10 Plus in der 5G-Version, momentan zumindest exklusiv, wenn man jetzt mal von den Netzbetreibern ausgeht. Dann hat Samsung groß angekündigt, jetzt auch 5G in der Mittelklasse anzubieten. Gemeint ist das Samsung Galaxy A90 5G. Wer aber jetzt mit einem wirklich günstigen Smartphone rechnet, den muss ich enttäuschen. 749 Euro, wenn man das heute als Mittelklasse bezeichnet. Also das alte Sprichwort, da muss eine alte Frau lange für stricken. Das gilt auch da. Das ist absolut kein Mittelklassepreis. Das ist wirklich ein High-End-Preis. Ich weiß, die High-End-Smartphones, Galaxy Fold lassen wir jetzt mal außen vor mit 2100 Euro, aber so ein Samsung Galaxy Note 10 Plus, das kostet halt auch seine 1200 Euro. Die iPhones sind noch teurer teilweise. Das ist natürlich im Vergleich dazu, ist das schon wieder ein Schnäppchen, keine Frage. Aber wer 749 Euro als Mittelklasse und günstig und keine Ahnung bezeichnet, also es tut mir leid, das ist ein gut gemeinter Marketingspruch, gut gemeint im Sinne des Unternehmens, aber das ist für viele Konsumenten nichtsdestotrotz ein Preis, der natürlich überhaupt nicht darstellbar ist. Aber auch diese Geräte sehen wir natürlich auf der IFA in Berlin. Nokia HMD Global zeigt 5 neue Handys auf der IFA in Berlin, ist erstmals auf der IFA vertreten, wie das Unternehmen stolz verkündet hat. 3 Feature-Phones, also einfachere Handys zu Preisen ab etwa 20 Euro, gibt es. Eines davon wird beworben mit einer Akkulaufzeit von bis zu 43 Tagen, nicht Stunden, nein, wirklich Tagen. Und 2 Android-Smartphones, die immerhin 2 Tage durchhalten sollen, bis es dann wieder ans Akkuladegerät müssen, kommen alle 5 so im September, Oktober auf den Markt und auch zu relativ fairen Preisen. Also zum Beispiel das neue Spitzenmodell der Nokia Mittelklasse, sage ich mal, ist das Nokia 7.2. Das soll 299 Euro kosten, hat immerhin eine Triple-Kamera, das leistungsfähigste Objektiv hat 48 Megapixel Auflösung, Carl Zeiss-Technik an Bord, also das ist schon eine Ansage, muss man sagen. Also sicherlich auch sehr interessante Produkte. Vor allen Dingen ist Nokia natürlich neben den Google Pixel-Geräten eine Marke, die noch darauf Wert legt, Pure Android. Das heißt, es ist eben keine vom Hersteller verfuschte oder vom Hersteller gut gemeint verschönerte Benutzeroberfläche. Nein, man bekommt pures Android. Man bekommt vor allen Dingen bei Nokia auch sehr, sehr schnelle Updates. Das muss man den Leuten sagen lassen. Das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Amazon habe ich bereits erwähnt, der Fire TV Cube, sozusagen eine neue Set-Top-Box, die gar nicht so neu ist, wird auf der IFA vorgestellt. Die gibt es aber eigentlich schon seit einem Jahr, nämlich in den Vereinigten Staaten. Jetzt kommen sie tatsächlich auch nach Deutschland, also insofern für unseren Markt dann tatsächlich neu. Eine Soundbar mit Fire TV-Integration gibt es und gemeinsam mit Grundig gibt es auch verschiedene TV-Modelle künftig, die die Fire TV-Features direkt integriert haben. Das klingt erstmal vielleicht noch gar nicht mal so schlecht. Andererseits muss man natürlich eins bedenken. Was ist denn der Vorteil eines Fire TV-Sticks? Der Fire TV-Stick hat den Vorteil, dass er ein Stick ist. Genauso wie ein Chromecast-Stick den Vorteil hat, dass er ein Stick ist. Natürlich gibt es Android-TV-Geräte, die die Chromecast-Funktion eingebaut haben. Jetzt, wie gesagt, kommen dann in Zusammenarbeit mit Grundig auch entsprechende Modelle mit Fire TV-Integration. Aber das Problem ist natürlich, die Technik geht weiter. Hatten wir es nicht vor gar nicht allzu langer Zeit auf teltarif.de berichtet, dass der Chromecast der allerersten Generation, da ist es glaube ich 5-6 Jahre alt, keine neuen Feature-Updates mehr bekommt. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal in den USA YouTube-TV getestet mit besagtem Chromecast und YouTube-TV meinte da sogar schon immer beim Aufstarten, ich bin für diesen alten Chromecast, den du da verwendest, gar nicht optimiert. Es kann passieren, dass es Einschränkungen gibt und tatsächlich, ich hatte Bild und Ton aus, da wahrscheinlich kam der Prozessor des alten Chromecasts mit der hohen Auflösung dieser Fernsehstreams einfach nicht zurecht. Und YouTube TV hat vielleicht auch keine Lust gehabt, das runterzurendern, warum auch immer. Auf jeden Fall, es gab diese Probleme. Und wer ein älteres Smart TV-Gerät besitzt, der wird bestätigen, einige Apps laufen nicht mehr richtig, andere sind vom Hersteller direkt aus dem jeweiligen App Store genommen worden. Und das ist ja bisher eigentlich immer der große Vorteil gewesen von einem Chromecast, von einem Fire TV Stick, von mir aus auch von einem Apple TV, wie auch immer. Wir reden von Beispielgeräten, die es zum, ich kann jetzt nicht generell sagen, schmalen Geldbeutel, wenn ich an Apple TV denke, gibt, aber die auf jeden Fall deutlich günstiger sind als ein komplettes Fernsehgerät. So, wenn jetzt so ein Smart TV nach 4, 5, 6 Jahren keine Feature-Updates mehr bekommt, dann ist das für den Konsumenten ziemlich bedauerlich, dass er nach diesem Zeitraum möglicherweise ein komplett neues Gerät anschaffen muss. Habe ich aber ein in Anführungszeichen dummes Anführungszeichen Ende Display und mache dieses dumme Display smart, indem ich ihm einen Chromecast, Fire TV etc. pp. Spendiere, ja, wenn dann besagter Chromecast-Stick oder wegen mir auch ein Fire TV nach, sagen wir mal, 5, 6 Jahren keine Updates mehr bekommt, ja, dann kaufe ich am nächsten Amazon Prime Day für 19 Euro den nächsten. In der aktuellen Generation für 19 Euro, sagen wir mal. Ich habe eben dann nach 5 Jahren nochmal 19 Euro ausgegeben, aber ich zahle eben nicht nach ebenfalls vielleicht 5 Jahren für einen komplett neuen Fernseher. Und das ist das, wo ich sage, habe ich ein bisschen Probleme mit. Es ist vielleicht nicht schlecht, dass es das gibt. Wer das haben möchte, Fire TV Integration direkt im Smart TV. Andererseits, wie gesagt, ich finde ein Beistellstick, jetzt völlig egal, ob das jetzt Apple ist, ob das Google ist, Sky hat ja auch seinen eigenen Stick. Ich finde den auf jeden Fall sinnvoller, weil dann ist der Fernseher schlicht dumm und entsprechend zukunftssicher, weil die Hardware hinten dran tausche ich für schmales Geld halt eben nach ein paar Jahren aus, wenn das nicht mehr so funktioniert, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Und wie gesagt, für mich persönlich wäre das jetzt keine Alternative. Dann ist natürlich auch tatsächlich das klassische Radio ein Thema auf der IFA. Digitalradio DAB+. Wir hatten eigentlich gehofft, auf der IFA erste Testsendungen zu erleben für den zweiten bundesweiten Multiplex mit bis zu 16 zusätzlichen überregionalen Hörfunkprogrammen. Der Regelbetrieb sollte im 4. Quartal losgehen. Allerdings gibt es ja nach wie vor den Rechtsstreit. Ja, ein unterlegener Mitbewerber, der eben nicht den Zuschlag für diesen Multiplex bekommen hat, klagt gegen die Lizenzierung und das geht vor Gericht hin und her. Und für den letzten Stand vor Gericht fehlt dem Konsortium, das den Zuschlag bekommen hat, Antenne Deutschland, die Urteilsbegründung. Und man sagt, wir möchten jetzt nicht ins Blaue investieren, möglicherweise starten und ja, wissen gar nicht, wie lange wir auf Sendung bleiben können, so ungefähr, sicherlich verständlich, wenn auch schade, dass diese Bereicherung an Programmen vorerst erstmal, tja, man muss es ganz realistisch sehen, auf die lange Bank geschoben wird, und so ein gerichtssicheres Verfahren kann sich ja durchaus über längere Zeit erstrecken. Aber es gibt ja durchaus schon jetzt ein sehr, sehr umfangreiches DAB Plus Programmangebot, bundesweit, landesweit in verschiedenen Bundesländern, in den meisten eigentlich teilweise auch regional noch zusätzlich. Und auf der IFA zeigen mehr als 40 Hersteller tatsächlich neue Produkte für terrestrisches Digitalradio. Kleine Radios oder auch HiFi-Anlagen mit Integration vom terrestrischen Digitalradio. Solche Geschichten. Und das ist sicherlich keine schlechte Aktion, muss man ganz klar sagen. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei, vom kleinen Küchenbrüllwürfel bis zum HiFi-Anlagenbaustein, vom Autoradio bis zum mobilen tragbaren Gerät für unterwegs. Und auch preislich im Prinzip geht das schon im unteren zweistelligen Euro-Bereich los. Nach oben, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ist keine Grenze gesetzt, aber gibt's eben auch doch relativ viel. Wir haben da auch mal entsprechende News dazu in den Shownotes hier zum Podcast mit veröffentlicht. Da kann man sich auch noch ein bisschen reinlesen, wer unter anderem was an DAB Plus Equipment auf der IFA anbietet. Tja, so viel dann heute mal im IFA-Podcast. Wir haben natürlich nur wirklich einige wenige Sachen hier anreißen können. Es ist natürlich viel, viel mehr. teltarif.de/IFA-Berlin. Dort gibt es natürlich alle Meldungen rund um die Messe und es lohnt sich sicherlich auch in den kommenden Tagen reinzuschauen, denn die IFA, die letzten Tage hatten wir die Pressetage, jetzt geht's richtig los auf der Messe und es gibt natürlich nach wie vor spannende Events. Am Montag zum Beispiel der Digitalradiotag, von dem wird sicherlich Kollege Michael Fuhr ausführlich berichten. Also es lohnt sich auch in den nächsten Tagen bei uns vorbeizuschauen, um tja, im Prinzip quasi live mitzubekommen, was auf dem Messegelände unter dem Westberliner Funkturm passiert. Für heute war es das im Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast. Der Markus sagt Dankeschön fürs dabei gewesen sein. Wir hören uns demnächst wieder. Fragen, Kritik und Anregungen zum Podcast herzlich gerne per E-Mail an podcast@teltarif.de. Und ansonsten tschüss, schönes Wochenende und bis demnächst.
Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.